Ich hoffe, dass die Untertitel euch nicht ablenken. Wir haben einen iranischen Gast heute unter uns. Und auch wenn diese Untertitel nicht hundertprozentig richtig sind, habe ich gedacht, er bekommt viel mehr, wenn er das ablesen kann. Ich hoffe nur nicht, dass es die anderen ablenkt. Aber wir gehen das Risiko ein und wenn es ablenkt, dann schließt die Augen. Ich werde nicht davon ausgehen, dass ihr schlaft, sondern ich werde davon ausgehen, ihr wollt euch voll und ganz auf die Botschaft konzentrieren, ohne Ablenkung. Okay, zum dritten Mal betrachten wir das Thema dankbar wirklich, also dankbar für wirklich alles. Und ich möchte nur in Anlehnung an eine Botschaft von C.H. Spurgeon diese Worte angenehme Pflicht verwenden. Angenehm und Pflicht hören wir meistens nicht miteinander in Verbindung. Eine Pflicht ist etwas, was man nicht unbedingt glücklich macht. Aber hier heißt es, das ist eine Pflicht, die angenehm ist. Und ich weiß nicht, ob ihr schon das Gefühl gehabt habt, aber wenn man sich bei anderen bedankt, dann bekommt man auch ein schönes Gefühl. Und das sollte nicht anders sein, wenn wir Gott dankbar sind. Und ich hoffe, ihr wisst, wie das ist. Die Pflicht, von der ich spreche, ist wie gesagt die Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist eine Emotion. Und wie ich in anderen Botschaften gesagt habe, wie ist es, wenn man Atheist ist und man hat das Gefühl der Dankbarkeit, aber er erkennt Gott nicht an? Dann ist man schon in einem Zwiespalt. Man fühlt sich dankbar, aber weigert sich, Gott anzuerkennen. Und das macht einen wirklich schuldig. Gott sagt in Römer 1, dass ein Mensch, der Gott die Dankbarkeit verweigert, dass dieser ohne Entschuldigung ist. Er ist schuldig und er hat keine Ausrede. Denn eigentlich weiß er, dass es einen Gott gibt. Aber er weigert sich, diesem Gott die Dankbarkeit auszusprechen. Nun, ich möchte Bezug nehmen auf die Bibel und ich lese Epheser 5 vor, nicht in voller Länge. Epheser Kapitel 5, der Vers, um den es geht, ist der 20. Aber ich werde ab Vers 17 lesen. Epheser 5, ab Vers 17. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wir haben heute aus diesem Buch gesungen, aber wir haben drei Bücher und singen am häufigsten aus dem grünen Buch, nennen wir das, und aus dem Impact-Buch. Aber wenn man voll Geistes ist, dann wird man auch voller Gesang sein. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Übrigens, diese drei Begriffe werden in den Titeln der Psalmen alle gebraucht. Das können also drei Begriffe für die Psalmen sein. Nicht, dass unser Gesang nur aus den Psalmen besteht, aber manche versuchen hier Unterschiede zu sehen. Die Unterschiede dürfen nicht so weit auseinander liegen, dass sie nicht alle drei für Psalmen stehen könnten. Und dann heißt es, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Die Musik soll aus dem Herzen kommen. Wir singen und spielen. Also ich hoffe, ihr singt und spielt so viel, dass ihr es gar nicht merkt. Ich bin nicht das Paradebeispiel, aber in der vergangenen Woche kam jemand schnell auf mich zu und sagte, oh, du pfeifst. Und das war ein Kompliment, also das würde nicht für alle ein Kompliment sein. Ich war in einer Situation, wo ich gepfiffen habe aus lauter Freude. Das war die Woche vor der Hochzeit von Delin und Jakob. Und ich bin durch die Kirche gelaufen und habe gepfiffen. Und die lieben Geschwister waren das nicht gewohnt. Ich denke, manche haben sogar gedacht, ich würde den Teufel herbeirufen mit meinem Gepfiffe. Aber ich meinte es nicht so. Aber ich habe nicht einmal gemerkt, dass ich pfeife. Und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, sagt alle Zeit, das ist jetzt unser Vers, sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es, ordnet euch einander unter. Wenn Gott in uns wohnt und wir sind von ihm voll, wird unser Herz, wird unser Mund voller Lobgesang sein, voller Dankbarkeit. Und wir werden uns auch gegenseitig unterordnen. Wer soll Gott danken? Alle sollen es, erst recht die Christen. Wann soll man mit dieser Dankbarkeit erfüllt sein? Das heißt, alle Zeit. Gibt es Zeiten in deinem Leben, wo du nicht dankbar bist? Gott möchte, dass wir ihm alle Zeit Dank sagen. Es sollte keine Ausnahmen geben. Das heißt nicht, dass wir jede Sekunde unseres Lebens bewusst immer Dank, 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 Dank sagen. Das wäre albern. Aber dass wir alles, was wir sagen, aus Dankbarkeit sagen. Dass es nie eine Zeit gibt, wo wir uns bei dem Herrn beklagen würde, dass wir immer ihm dankbar sind, dass wir zu allen Zeiten dankbar sind. Wofür? Für alles. Und damit beschäftigen wir uns schon seit längerer Zeit. Für das, was auf der Hand liegt, das heißt für die Segen, das, was man als Segen empfindet. Wir empfinden nicht alles als Segen. Als letzte Woche ich gehört habe, dass meine Eltern einen Autounfall hatten und ihr Auto ein Totalschaden ist, habe ich nicht sofort gedacht, oh, was für ein Segen. Als Julia zu mir gekommen ist, sie hat eigentlich gesagt, Krisha, Krisha. Ich sagte, Krisha ist nicht da. Ich denke, Joni ist gestürzt. Oh, dann war ich ihr hinterher und wir rannten hinaus und 3 oder 4 Leute trafen gleichzeitig am selben Ort, wo Joni doch einen kleinen Unfall gehabt hat, getackert sein musste. Und ich habe nicht sofort gedacht, was für ein Segen, obwohl ich gedacht habe, okay, ich wusste, irgendwann kommt es. Irgendwann kommt eine Situation, wofür ich dankbar sein muss, aber eine Situation, die mir vielleicht nicht unbedingt für erfreulich ankommen wird. Für das, was auf der Hand liegt. Wenn wir sagen, wir einen Brief bekommen und es heißt, oh, wir haben eine Fehlrechnung gehabt, du bekommst 500 zurückerstattet oder so etwas. Dann würden wir sagen, danke Gott, Gott sei Dank. Ja, das ist offensichtlich. Das ist ein Segen, der sozusagen auf der Hand liegt. Aber nicht alle sind so. Wir danken Gott für das, was wir sollten ihm für das danken, was ausbleibt. Wie ich gesagt habe letztes Mal, wenn die Kinder beten, aber es sind nicht nur die Kinder, die sagen, danke, dass nichts passiert ist. Das habe ich auch letzte Woche von den Geschwistern aus Schoppen. Wir hatten schon einen Tag gearbeitet und da waren keine Arbeitsunfälle und da betete jemand zum Mittagstisch. Danke, dass nichts passiert ist. Okay. Das, was ausgeblieben ist an Unannehmlichkeiten. Und jetzt sehe ich, dass die persische Sprache in Konflikt kommen wird mit meinen Notizen. Mal schauen, ob ich das nicht versetzen kann. Moment kurz. Ja, für das, was als schlecht verkleidet ist. Für schlecht verkleidet. Ich decke dann das nächste auf und schalte es wieder ein. Also manche Dinge sind verkleidet als schlecht. Gestern habe ich hier an der Ecke vorne zwei Menschen gesehen, die waren bunt verkleidet. Ich weiß nicht, ob sie nur nach Clowns ausgesehen haben oder ob sie wirklich Clowns waren. Ich weiß es nicht. Sagt man Clown, C-L-O-W-N. Aber es gibt so viele Straßenfeste. Ich konnte mir denken, dass das vielleicht irgendwelche Darsteller waren. Aber zumindest sahen sie so aus. Verkleidet waren sie. Aber man konnte sie noch erkennen. Ihre Gesichter waren zu erkennen. Aber manchmal verkleidet man sich als, ich weiß nicht, Affe oder was auch immer. Okay. Und manche Dinge kommen uns wie schlecht vor, obwohl sie es nicht sind. Das heißt, ich gebe euch ein Beispiel hier bald. Also wir unterscheiden zwischen dem, was schlecht als schlecht verkleidet wird. Das heißt, es sieht aus, als würde es schlecht sein, aber eigentlich ist es nicht schlecht. Und dann werden wir uns Gedanken machen zu etwas, was wirklich schlecht ist. Also, nehme ich jetzt, okay, das, was als schlecht verkleidet ist, könnten wir sagen, ist die Krankheit. Wenn, ja, ich erwähne das nebenher. Wenn man krank ist, dann denkt man, oh, das ist schlecht. Aber sagen wir, ein Mensch würde nie nach Gott suchen, wenn er völlig gesund wäre. Aber weil er krank ist, hat er vielleicht Zeit in der Klinik oder zu Hause. Er geht vielleicht nicht so oft zu Partys, wird nicht von der Welt abgelenkt, sondern hat Zeit, über Gott nachzudenken, vielleicht zu fragen, warum Gott. Aber das ist etwas, was als schlecht verkleidet ist. Aber wenn das Ende gut ist, wenn man, sagen wir, eine Beziehung mit Gott hat, dann war es doch nicht schlecht. Dann war es viel lieber, dass man krank war, aber zu Gott gefunden hat. Solche Dinge. Nehmen wir vielleicht die Armut an. Sagen wir, du bist arm. Was kannst du alles nicht machen, wenn du arm bist? Es gibt viele Unterhaltungen, die teuer sind. Wenn du viel Geld hättest, würdest du dich immer, immer, immer ablenken lassen von dem, was eigentlich zählt. Menschen, die arm sind, gut, wenn sie genug haben zu essen, aber vielleicht werden sie nicht abgelenkt von den teuren Autos, von den teuren Urlauben und so weiter. Das könnte ein Segen, verkleidet schlecht, aber eigentlich gut. Okay, und dann das, was wir sagen würden, wirklich schlecht ist. Fangen wir mit der Sünde an. Will ich dann sagen, oh, danke Gott, dass ich gesündigt habe? Nicht unbedingt. Also nicht, man möchte das nicht zu leicht fertig machen. Und doch ist Gott über die Sünde souverän. Er herrscht über die Sünde souverän. Er kann die Sünde gebrauchen, um seinen Willen durchzusetzen. Ich habe das nicht erwähnt, ich habe es vielleicht ein anderes Mal erwähnt. Die Welt, vielleicht nicht alle Menschen der Welt, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem Millionen von Juden getötet wurden, da hatte die Welt und die Nationen der Welt ein schlechtes Gewissen. Und was geschah gleich nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 48? Israel wurde zur Nation. Es gab eine generelle, zumindest mit dem Lippendienst, eine Bereitschaft, dass die Juden in ihrem Land versuchen könnten, eine Nation zu sein. Ob die Welt dazu bereit gewesen wäre, wenn es nicht diese schwere Sünde des Holocausts gegeben hätte? Ich denke eher nicht. Aber Gott hat auch das gebraucht. Ich sage nicht, dass es gut war, dass Menschen getötet wurden. Aber weil das geschehen ist, waren die Menschen vielleicht eher bereit, im Nachhinein diesem Volk so eine Bereitschaft entgegenzubringen. Gott kann die Sünde gebrauchen, um seinen Willen durchzusetzen. Im Alten Testament heißt es, dass die Nation in einem Tag geboren wird. Und so kam es dann auch. Wir denken an Josef in Ägypten, in 1. Mose. Und ich möchte erklären, dass in 1. Mose 15, Vers 13, Gott gesagt hat, dass es eine Gefangenschaft geben würde. Ich lese jetzt 1. Mose 15, Vers 13 vor. 1. Mose 15, 13. Da sprach Gott zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Das ist Gottes Wort, das wird eines Tages geschehen. Aber wie soll das geschehen? Meinen wir dann, irgendwann kommt ein König auf den Thron in Ägypten und sagt: Ach, ich habe eine Idee, ich lasse das Volk gehen. So kam es nicht. Pharao hat gesagt: Keinesfalls lasse ich euch gehen. Ihr leistet mir gute Dienste. Wir wissen nicht, ob es die Hebräer waren, die die großen Bauten Ägyptens errichtet haben, aber sie waren für das Volk wichtig. Und Gott erlaubte, dass Brüder auf ihren jungen Bruder neidisch waren und ihnen die Sklaverei verkauft haben und dass er zum Sklave wurde in Ägypten und er musste jahrelang dort welchen in einem Gefängnis und dann war er, ja, also seine Umstände waren überhaupt nicht angenehm. Aber Gott erlaubte, dass er überlebt und dann kam eine Hungersnot und die Brüder gingen nach Ägypten, um Brot zu holen und rate mal, wer an der Regierung war. Also er war nicht der König, aber der war der Zweite in der Nation Ägypten. Und es war ausgerechnet Josef, ihr Bruder, der ihnen Korn verkauft hat. Und dann kam das Volk nach Ägypten und es dauerte eine lange Zeit und dann kam einer, sein Name Mose, und er sagte, Gott sagt, lass mein Volk gehen, lass mein Volk ziehen. Und Pharao sagte, nein, tue ich nicht. Und Gott brachte Plagen und Seuchen über Ägypten und endlich war es so für ihn zu viel. Als sein eigener Sohn gestorben war, sagte er, okay, zieht weg, geht. Und Gott hat die Sünde Ägyptens und die Sünde der Brüder von Josef gebraucht, um seinen Plan durchzusetzen, um sein Wort in Erfüllung gehen zu lassen und dann um das Volk an das Ziel, das gelobte Land, zu bringen. Gott ist Herr selbst über die Sünde. Er regiert über die Sünde souverän. Ich lese auch einen weiteren Vers, dieses Mal aus Apostelgeschichte 2, Vers 23. Hier könnte man eine Reihe von Versen lesen. Aber ich möchte, dass ihr den Wortlaut der Schrift hört und zu Herzen nehmt. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Diesen, bezogen auf Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. War es richtig, Jesus ans Kreuz zu schlagen? Nein, er war nicht schuldig. War es richtig, Jesus zu töten? Nein, es war nicht richtig. Das war die schlimmste Sünde, die es je gegeben hat. Den Schuldlosen zu Tode zu verurteilen. Aber merkt, es war Gottes Plan, es war sein Ratschluss. Wie heißt es hier? Festgesetzter Ratschluss und Vorsehung. Gott herrscht souverän über die Sünde. Und er kann auch die Sünde auffliegen lassen, das heißt bekannt werden lassen, damit man sie erkennt und sich damit auseinandersetzt. Wäre es gut, schwere Sünde in der Gemeinde zu haben? Nein. Aber manchmal wissen wir nicht, was Menschen heimlich tun. Gott handelt nicht immer so, dass alles Sündhafte bekannt wird. In 1. Timotheus 5 heißt es, dass manche Sünden vorher schon bekannt sind. Und andere, die erfährt man erst beim Gericht. Auch so ist es oft mit den guten Taten. Aber Gott weiß Bescheid, auch wenn man das Gute nicht immer verborgen kann. Wenn Gott erlaubt, dass eine Sünde bei dir bekannt wird, ist es natürlich peinlich. Aber es kann für dich heilsam sein, weil du sagst, wenn ich nie ertappt wäre, hätte ich mich nie damit auseinandergesetzt. Aber weil meine Mama, oder weil mein Papa, oder weil mein Lehrer, oder weil und so weiter, davon in Kenntnis gesetzt wurden, bin ich auf die Knie gegangen und habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe Gott darum um Vergebung gebeten. Und ich schalte das kurz aus, aber macht mir ein Signal, wenn ich das vergesse. Okay, ich gehe zurück. In 1. Korinther 1,11 und in 1. Korinther 5,2 haben wir Beispiele davon. In 1. Korinther 1,11 sagt Paulus, es ist mir gesagt worden von Chloes Haushalt, dass unter euch Streit ist. Das ist 1. Korinther 1,11. Und in 1. Korinther 5 heißt es, überhaupt hört man, dass es in eurer Gemeinde Unmoral gibt. In beiden Situationen hörte Paulus oder hörten andere Menschen von der Sünde in der Gemeinde. Das war aber gut so. Ich meine, es wäre besser, wenn sie nie gesündigt hätten. Aber es war gut, dass man davon gehört hatte. Dann konnte Paulus das korrigieren. Und dann konnte die Gemeinde sich damit auseinandersetzen. Wir wollen nicht jahrelang oder monatelang oder sogar wochenlang verborgene Sünde in unseren Reihen haben. Jüngst habe ich gehört von einer Situation, wo es in einer Gemeinde Unmoral gegeben hat. Jahrelang. Und dann flog das auf. Und das war so schmerzhaft für die Gemeinde. So schmerzhaft. Viele Menschen wurden verletzt. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Menschen gesagt haben, vergiss es, ich will ja nicht Christ sein. Aber das tut wirklich weh. Es wäre vielleicht besser gewesen, ich meine, Gott kann tun, was er will, aber ich meine, es wäre vielleicht weniger schmerzhaft, wenn es nur acht Monate gedauert hätte, anstatt 8 Jahre. Aber Gott ist auch darüber souverän. Und wenn das dann zur Reinigung oder Läuterung der Gemeinde führt, dann ist das gut. Paulus sagt in 2. Korinther, dass die Menschen wirklich Leid getragen haben. Es tat ihnen leid. Sie haben sich nicht gefreut und sich auch nicht gerühmt, dass es in ihren Reihen Sünde gegeben hat. Also dankbar für alles, auch für die Sünde. Auf jeden Fall dafür, dass Gott souverän herrscht, auch über die Sünde. Das zeige ich euch auch jetzt anhand von dem Beispiel des Teufels. Sollen wir dann sagen, oh Gott, danke, dass es den Teufel gibt? Würde man vielleicht nicht machen. Aber dass Gott souverän herrscht über den Teufel, dafür kann man auf jeden Fall danken. Gott, danke, dass es dir nicht alles aus den Fugen geraten ist. Und für manche Leute werden diese Beispiele bekannt sein. Aber ich möchte sie trotzdem erwähnen, denn für alle werden sie nicht bekannt, sondern für manche werden sie neu sein. Inmitten der Bibel, links aus unserer Sicht, in Persisch rechts von den Psalmen, gibt es ein Buch, das heißt Hiob. Und das ist ein sehr altes Buch. Und es gab einen gerechten Mann und der Teufel hat gedacht, boah, wenn ich nur den kriegen könnte, der ist so ein Guter. Wenn ich ihn zum Beispiel der Sünde machen könnte, dann wäre das ein Sieg für mich gegen Gott. So hat er gedacht. Diese Formulierung war natürlich Brads Formulierung, nicht Gottes. Aber ich lese jetzt in Hiob 1 die Verse 11 und 12. Der Teufel spricht zu Gott und sagt, aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Hiob war ein reicher Mann. Und der Teufel sagt, ja, strecke deine Hand gegen ihn aus, berühre das an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Aber merkt, der Teufel hat es nicht gemacht, ohne es zuerst mit Gott abzusprechen. Und er hat nicht gesagt, ich tue es, sondern er sagte, tue es. Er sagte, Gott, du tue es. Und Gott sagte zum Satan in Vers 12, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Gott hat Erlaubnis gegeben, dass Satan ihm sein Hab und Gut wegnimmt. Auch seine Familie, bis auf seine Frau. Vielleicht dachte er, es würde nützlicher sein, wenn sie am Leben bleibt. Aber sein Hab und Gut verschwand in einem Tag. Alle Häuser, Felder, Besitztümer wurden gestohlen, wurden zerstört. Das nicht genug, denn Hiob hat sich nicht von Gott abgesagt. Lesen wir in Hiob Kapitel 2 in den Versen 5 und 6. Satan spricht wieder mit Gott und er sagt, strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an. So wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Okay, du hast ihm alles genommen, aber er hat noch seine Gesundheit. Nimm seine Gesundheit und er wird sich von dir absagen. Und Gott sagte zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Du darfst ihm die Gesundheit nehmen, aber du darfst ihm nicht das Leben nehmen. Seht ihr, Satan musste um Erlaubnis bitten. Gott hat Erlaubnis gegeben, aber Gott hat Satan Grenzen gesetzt und gesagt, du darfst das, aber nicht das. Und jetzt darfst du das, aber das darfst du nicht. Es ist zu wissen gut, wenn wir erkennen, dass nichts passiert, was nicht von Gott, man könnte fast sagen, abgesegnet wurde. Zuerst abgesegnet. Dann vielleicht denkst du, ja, aber warum lässt Gott so etwas zu? Aber Gott ist weiser. Seine Gedanken sind höher als unsere. Er hat eine Weisheit. Seine Torheit ist weiser als unsere Weisheit. Und übrigens in Hiob 38, Vers 11 steht, dass Gott sogar dem Wasser gebietet, so weit darfst du vordringen und nicht darüber hinaus. Also die Wellen dürfen ans Land, aber sie dürfen jetzt nicht mehr das Land überspülen, überschwemmen. In Lukas 22 sagte Jesus dem Petrus, Simon, Simon, Satan hat deine begehrt, oder ja, hat begehrt, dich zu sichten wie Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht fehle. Petrus durfte von Satan gesichtet werden, und ich meine jetzt nicht zu Augen bekommen, sondern wie Weizen gesichtet, Weizen von Spreu in seinem Leben trennen. Satan wollte beweisen, dass Petrus nur Spreu war. Er wollte unter Beweis setzen, Petrus ist nicht Weizen. Der gehört nicht in deine Scheune. Der gehört verbrannt. Satan hat begehrt, dich zu sichten, heißt es. Und Jesus hat Erlaubnis gegeben, wohl wissend, dass nach dieser Prüfung Petrus in seinem Glauben ja gestärkt davon gehen würde. 2. Samuel 24, 1 und 1. Chronik 21, 1 erzählen uns, dass einerseits Gott David was gereizt hat, Israel zu zählen. Ich lese jetzt 2. Samuel 24, Vers 1. Es wird euch vielleicht überraschen, aber hier steht, und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel, und er, die Rede ist von dem Herrn, er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Aber wenn wir das mit 1. Chronik 21, Vers 1 vergleichen, hört den Unterschied. Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Einerseits heißt es, Gott macht es, der Herr, und andererseits heißt es, Satan macht es. Will die Heilige Bibel uns sagen, dass Satan und Gott gleich sind? Nein, die sind nicht dasselbe. Aber Gott hat erlaubt, dass Satan es in Davids Herz eingibt, Israel zu zählen. Er hätte das nicht machen müssen, aber er war schwach und er tat es. Obwohl Jakobus 1,13 uns sagt, dass Gott nicht von der Sünde versucht sein kann und er selbst versucht keinen. Aber dasselbe Wort versuchen im Alten Testament wird für zwei unterschiedliche Situationen gebraucht. Die Versuchung zur Sünde und die Versuchung im Sinne von einer Prüfung, wo Gott eigentlich unter Beweis stellen will, dass jemand ihn liebt und ihm gehorcht. David hatte die Möglichkeit, seine Liebe Gott gegenüber oder entgegenzubringen, hat er aber nicht gemacht. Und Paulus sagt in 1. Korinther 5, da sind wir wieder, in der Situation, wo es eine schwere Sünde in der Gemeinde gegeben hat, dass er den Betroffenen, das war ein unmoralischer Mann, ein Mann, der die Frau seines Vaters hatte, dass er denjenigen Satan übergeben würde zum Verderben des Fleisches, aber nicht des Geistes. Das heißt, bei einem gläubigen Menschen, darf vielleicht der Körper zerstört werden, nicht aber der Geist. Dieser Mann, so schwer vorstellbar das auch ist, dieser Mann, der in der Unmoral war, war ein Kind Gottes. Und Paulus sagte, wir werden jetzt ihn den Satan überlassen, und Satan kann ihn prügeln und tun, was er will, wenn nötig, sein Fleisch zerstören. Wozu ist das gut? Damit er von Gott gezüchtigt wird und sein Geist geht nicht in die Hölle. Gott möchte nicht, dass Menschen in der Sünde bleiben. Heute haben wir Tisch des Herrn gefeiert. In 1. Korinther 11 lesen wir, dass manche Leute vorzeitig gestorben waren, andere waren schwach und krank. Warum? Weil sie beim Tisch des Herrn nicht unterschieden haben zwischen dem Heiligen und dem Gewöhnlichen. Wenn ihr Hunger habt, esst zu Hause. Das hier hat nichts mit Hunger und Durst zu tun. Das ist ein Gedenken an den Tod des Herrn. Wenn ihr da nicht unterscheidet, wird Gott sagen, okay, ich mache euch darauf aufmerksam. Und in der Situation in 1. Korinther 11 waren schon Menschen frühzeitig gestorben. Quasi ihr Fleisch wurde zerstört, damit aber der Geist nicht zerstört wurde. Und in Johannes 14,30 sagte der Herr Jesus, der Fürst dieser Welt, er meinte Satan, kommt. Es war kurz vor der Kreuzigung. Und dem Satan, dem Fürst dieser Welt, wurde Erlaubnis gegeben, hinzukommen und Jesus zu packen und ihn ans Kreuz zu nageln, ihn zu töten. Ja, Jesus sagte, es kommt der Fürst dieser Welt. Also das war in Gottes Plan. Ich decke hier, ich glaube es sind drei Verse auf. In 1. Johannes 5,19 heißt es, die ganze Welt befindet sich in dem Bösen. Diese Welt ist noch das Reich des Bösen. In Johannes 13,27 heißt es, dass Satan in Judas hineingefahren war, mit Gottes Erlaubnis. In Lukas 22, Vers 53 hieß es, ja, jetzt ist es eure Stunde. Es ist die Stunde der Finsternis, der Macht der Finsternis. In Gottes Plan hat es eine Zeit gegeben, die quasi der Macht der Finsternis gewidmet war, wo Jesus hingerichtet wurde. Aber das war alles im Plan Gottes. Wenn es das nicht gegeben hätte, wärest du und wäre ich heute noch verloren in unseren Sünden. Aber weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, sein Blut für uns vergossen hat, obwohl es nicht richtig war, ihn dort festzunageln, weil er da für uns starb, dürfen wir leben. Er nahm unseren Tod auf sich, unsere Schuld auf sich. Okay. Sagt zu allen Zeiten Dank und sagt für alles Dank. Dass Gott souverän herrscht über die Sünde und auch über den Teufel für alles. Und wem bist du aber diesen Dank schuldig? Manche würden sagen, danke, Herr Jesus, hab Dank das und so weiter. Und ich will nicht sagen, dass das eine schwere Sünde ist, Jesus zu danken, aber zum Schluss möchte ich euch gesagt haben, in der Bibel heißt es, dass wir Gott dem Vater zum Dank verpflichtet sind. Viele sagen, danke Jesus, lieber Herr Jesus, danke und so weiter. Und am allermeisten kommt das dann in unserem Umgang mit den Kindern, denn wir wollen natürlich ihnen klar machen, dass Jesus Gott ist und sie dürfen zu ihm beten. Aber in Jakobus heißt es, dass jede gute Gabe von oben herabkommt von dem Vater. In Matthäus 7, Vers 11, wie viel mehr wird euer Vater denen Gutes geben? Wir beten in dem Vater unser. Unser täglich Brot gib uns heute. Wir reden zum Vater um diese Dinge. Auch unser Heil, unsere Errettung, unser Seelenheil kommt vom Vater. Die neue Schöpfung, die Versöhnung kommen vom Vater. Das ewige Leben. Dafür danken wir Gott, dem Vater, im Namen des Sohnes. Die Wiedergeburt ist vom Vater. Das Heil kommt also vom Vater. Dem Vater danken wir durch den Sohn. Und das ist ein konsequentes Muster. Es ist in dieser Reihenfolge. Wir danken dem Vater durch Jesus. Es wäre angebracht, wenn wir sagen, Gott oder Vater im Himmel, wir sagen dir durch Jesus Danke für das und das. Jesus ermöglicht es durch seinen Tod und wir beten durch unseren Stellvertretenden, wir beten durch unseren, ja, es heißt, dass er uns vertritt im Himmel. Wir danken dem Vater durch den Sohn. Das steht in Epheser 5,20, das ist unser Text heute. Das steht in Kolosser 1,3, wir danken dem Vater, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem ihr dem Vater Dank sagt und dankt Gott dem Vater durch ihn, Kolosser 3, Vers 17. Und Paulus sagte, ich danke Gott. Er meinte Gott dem Vater. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wir beten durch den Mittler zu unserem Vater im Himmel. Es gibt eine Ausnahme, die ich gefunden habe. Es heißt, dass Jesus die Gaben gegeben hat, die Geistesgaben. Er ist in den Himmel hinaufgegangen und hat den Menschen Gaben gegeben. Geistesgaben wird gemeint. Okay, wir lassen es für heute dabei. Seid ihr dankbar? Ich schalte jetzt das aus, damit das nicht eine Ablenkung ist. Seid ihr dankbarer, als ihr es vor einer Woche wart? Oder vor 2 Wochen? Oder 3 Wochen? Ich hoffe, dass diese Betrachtung von Epheser 5, Vers 20 uns hilft, Gott zu allen Zeiten für alles, Gott dem Vater, für alles, zu allen Zeiten durch Jesus Dank zu sagen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, danke für alle, die hier angekommen sind und gesungen haben, dich gepriesen haben und Jesus Christus gepriesen haben. Und nun haben wir gesehen, dass wir dir Dank sagen dürfen, auch für das, was als schlecht bekleidet oder verkleidet ist. Wir dürfen dir danken, weil du souverän regierst selbst über die Sünde und über den Teufel. Es gibt nichts, worüber du nicht souverän herrschen würdest. Wir danken dir dafür. Und wir befehlen uns dir an. Herr, vielleicht gibt es hier jemand, der noch nicht ein Kind Gottes ist. Und sein Herz ist ein undankbares Herz. Bitte rette Menschen, die noch so sind. Bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.